Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Gar nicht aufgeregt sein, denn es läuft auch schon.
Es läuft auch schon, das ist doch super.
Ich stelle mein Telefon aufgrund der Horrorerfahrungen in der Ukraine auf Flugmodus.
Habe ich auch schon gemacht.
Und freue mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist. Und zwar ist das Max. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Max und ich haben uns aus zwei Gründen getroffen. Grund Nummer eins kennt Max nicht. Grund Nummer eins ist nämlich, ich bin gerade nicht unterwegs und kann die Zeit, in der ich nicht unterwegs bin, nutzen, um mit Menschen zu sprechen, mit denen ich einfach Lust habe zu sprechen. Also ich muss nicht dann im Ausland einen Podcast machen mit einer Person, auf die ich vielleicht gerade gar keine Zeit habe oder für die ich keine Zeit habe. Oder ich muss irgendwie schnell einen Podcast machen unterwegs mit dem Kameramann, der sowieso keine Lust hat. Wir erinnern uns alle an Florian. Sondern ich kann Leute treffen, die wirklich Lust haben, sich auch mit mir zu unterhalten. Und das ist eben Max. Max und ich kennen uns 15 Jahre, würde ich sagen.
Bestimmt.
Haben uns kennengelernt bei der Weiß, haben beide dort gearbeitet, hätten uns eigentlich vorher schon kennenlernen können im Berliner Nachtleben und irgendwie haben wir aber irgendwie nicht. Also wir haben uns nicht in der Gasförderstraße im Magnet getroffen, sondern erst dann, als wir bei der Weiß gemeinsam gearbeitet haben. Und der Grund, warum ich mit Max reden möchte, ist folgender. Und zwar hast du es geschafft, so ultra konsequent an deinem Lebenstraum zu arbeiten. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Was dein Lebenstraum ist, dazu kommen wir gleich. Ich beschreibe nochmal kurz, wo wir gerade sitzen. Ich sitze hier gerade in so einer sehr hübsch gemachten Fabrikhalle im Horrorbezirk Berlin-Lichtenberg. Normalerweise gehen hier Menschen hin, um sich zurückzuziehen, um zu sterben. Oder um, wie das Gerücht zu dieser Fabrikhalle ist, Pornografie zu produzieren. Ich habe hier auch einmal tatsächlich auch für einen Galileo-Film schon was gedreht. Also es wird auch oft hier in dieser sehr abgeranzten Fabrikhalle was gedreht. Aber es gibt eben so eine Oase hier, die hast du dir gebaut. Nämlich?
Das Kraftwerk.
Was ist das Kraftwerk? Ich weiß, was das Kraftwerk ist, das musst du jetzt einfach erklären.
Also erstmal muss ich dich korrigieren, das habe nicht ich mir gebaut, sondern natürlich ein Team dahinter. Das Kraftwerk ist eine Community-Garage und zwar mit Schwerpunkt Motorrad. Das heißt, wir haben hier die alte Backfabrik ausgebaut auf 900 Quadratmetern und funktioniert im Grunde wie so eine Selbsthilfewerkstatt, wie sagen wir, wie ein Fitnessstudio. Du zahlst den Monatsbeitrag, kannst hierher kommen, kannst dein Motorrad umschrauben oder deinen Roller. Wir helfen bei der Reparatur und im Grunde ist es ein großes Sozialprojekt. Also wir haben super coole Leute, alle mit total verschiedenem Background, aber irgendwie verbindet das Motorrad und Roller die ganze Gruppe so und das macht halt total Spaß.
Und das Lustige ist, der dritte Grund mittlerweile, warum wir auch miteinander sprechen, ist, weil du nämlich den Podcast gehört hast, als ich davon erzählt habe, dass ich mir ein Lada Niva kaufen wollte. Und du spielst nicht nur als ein Arbeitskollege in meinem Leben eine Rolle, sondern auch jemand, der mich immer beraten hat bezüglich Autos. Weil bevor du dich nämlich so intensiv um Motorräder gekümmert hast, hast du dich sehr intensiv bis heute wahrscheinlich auch für Autos interessiert. Also Autos waren so deine große Leidenschaft. Alte Autos, kronkelige Autos, Autos, die oll sind und eigentlich keiner mehr haben möchte. Wie zum Beispiel das, mein erstes Auto, das ich auch noch besitze, den Audi 80 von 1974. Den habe ich nämlich von dir bekommen, beziehungsweise ich habe ihn dir abgekauft. Und es ist bis heute ein Auto, was mir sehr viel bedeutet tatsächlich und mit dem ich auch sehr gerne fahre und selten fährt man über eine Straße und wird so viel angelächelt und kriegt so Winker vom Straßenrand, wenn man mit diesem türkisfarbenen, senfgelben Innenausstattungsauto durch die Gegend fährt. Wie ist das eigentlich entstanden, diese Auto? Also wie entsteht eigentlich eine Autoleidenschaft? Das habe ich mich immer gefragt.
Das ist eine lustige Frage, über die ich auch nachgedacht habe. Das kam bei mir so, das hat gar keinen familiären Hintergrund. Also oft ist es ja so, dass irgendwie Kinder in eine Familie geboren werden, da ist der Vater, der Bruder, irgendjemand das Auto verrückt. Das war bei mir in der Familie überhaupt nicht so. Das hat angefangen, ich glaube, da muss ich 8 Jahre gewesen sein, da war mir auf dem Weg nach Dänemark, auf die wunderschöne Insel Möhen. Und dann kamen wir an eine Tankstelle und mein Papa hat gesagt, hier hast du 5 Mark und kauf dir mal ein Magazin, was du haben willst. So. Dann bin ich an der Tanke an dieses Magazinregal gegangen und habe eine Chrom und Flammen rausgeholt. Das ist ein Magazin für amerikanische Fahrzeuge. Und da hat mir das zum ersten Mal beim Durchblättern so, dachte ich, okay, das sind ja hier irgendwie ganz andere Autos, die man so sonst nicht kennt. Und dann fing das an, sukzessive über Modellbau, Matchbox, Hot Wheels, die ich auch schon umgebaut habe als Kind. Also ich habe die anders lackiert, ich habe mit Bleistiftspitzen Auspuffanlagen daran geklebt und so. Und dann hat sich das sukzessive weiterentwickelt. Irgendwann habe ich mit 14 Jahren ein Mofa gefunden.
Wir früher Fahrräder gefunden haben in Berlin? Oder?
Genau, also es gibt, wirklich ja, gefunden? Es gibt ja, also ich bin in Ostberlin groß geworden, in Hersdorf im Südteil, so Einfamilienhausgegend, und da gab es immer so Metallschrottsammlungen und das war für uns Kinder das absolute Schlaraffenland, weil wir rumgefahren sind und haben den ganzen Schrott irgendwie eingesammelt und das war wie so eine Schatzsuche. Also ich hatte auch mal 18 Fahrräder irgendwie mit dem Alter von 12, vom BMX über Tandem, man braucht ja alles für jeden Zustand oder Verwendungszweck. Genau, da habe ich eine Kreidler Flirt gefunden, ein Mofa, und das hatte einen Motorschaden und dann habe ich das irgendwie nach Hause geschoben und dann zu einem Freund, dessen Vater hat dann geholfen, den wieder gangbar zu machen. Dann hatte ich auf einmal Mofa und dann ging so diese Mobilität irgendwie los. Das war
ich so, meine, man muss vielleicht auch erklären, Hellersdorf ist, also wenn man in Hellersdorf wohnt, ist auch so wie in Cottbus wohnen. Also man wohnt eigentlich immer auf dem Land.
Ja, wir sagen immer, wir fahren in die Stadt. Ne? Ja. Also die U5 war dann so die Achse in die Stadt. Aber eigentlich ist es, die Kids fahren draußen mit dem Fahrrad rum und ist alles noch so ein bisschen frei und Garten ist geil und eine Garage und so. Genau, dann war ein Mofa da und das wurde dann irgendwann ausgetauscht gegen so einen Mofa-Roller und dann ging das los. Und dann mit 18 halt Automotorradführerschein leicht zusammengemacht. Und dann nimmt das alles so seinen wahnsinnigen Lauf.
Warum hast du, weil wir haben uns ja kennengelernt in diesem Berlin-Medien-Kontext. Also du warst ja kein Schrauber, den man irgendwie in so einer Garage getroffen hat und kannst du mir mal meinen TÜV klar machen, sondern du hast irgendwie Grafikdesign gemacht, du hast für einen Buchverlag gestalten, für einen Gestaltenverlag gearbeitet. Du hast jetzt hier diese Garage, die auch nicht aussieht, wie man sich eine Garage vorstellt, sondern wirklich es könnten auch so Latte Macchiato-Menschen, hier sitzt auch jemand mit uns im Raum, der so eine extravagante Brille trägt, an einem Mac sitzt. Also man wüsste nicht, dass hier Motorräder gebastelt werden. Warum hast du diesen anderen Weg gewählt und nicht Kfz-Mechaniker und dann bei ATU arbeiten?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich familiär irgendwie so ein künstlerisches Gen mitbekommen. Also meine Mama ist sehr kreativ, meine Oma, also alles so aus diesem Bereich, väterlicherseits super viele Musiker. Also Mathe und Physik und sowas war immer Katastrophe. Und dann gab es ein Automagazin, das heißt Motoraver. Und das ist ein, heute heißt es Autopunk-Magazin. Sehr inspiriert von einem Gearhead-Magazin aus Amerika und die haben das erste Mal, das waren auch so alles Art Director und so, und die haben mit Autos gespielt in einer Form und auch geil Design auf geilem Papier, dass ich so irgendwie dachte, okay, vielleicht kann ich dieses künstlerische Talent nutzen, um vielleicht mal bei einem Automagazin zu arbeiten und irgendwie mit Autos später mal Geld zu verdienen oder so in der Nähe da zu bleiben. Ja. Und das war eigentlich der Grund, das Motorräder-Magazin, warum ich dann Grafikdesign studiert habe und das dann auch knallhart mittendrin vor der Zwischenprüfung abgebrochen habe. Und dann bin ich dann zur Weiß und dann ging das alles schneller in die Praxis und genau, und diese ganze mit Autos arbeiten, das kam dann später noch viel mehr dazu. Und ja. Eigentlich muss man sagen, das wechselt immer so in Wellen. Also mal sind die Motorräder mehr im Schwerpunkt. Wenn man dann sich davon wieder völlig satt gemacht hat, dann geht es wieder auf Autos zurück. Aber eigentlich ist immer beides da gewesen.
Ich habe mich jetzt gegen den Lada Niva entschieden. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon erzählt habe, wofür ich mich entschieden habe. Ich werde dir das erzählen und du wirst wahrscheinlich jetzt die Augenbrauen hochziehen.
Suzuki Jimny.
Hätte ich gerne auch genommen. Ich habe mich für ein vollkommen vernünftiges Auto entschieden.
Golf.
Ich habe mich, also mein Geschäftspartner Kasper in meiner Firma hat mir verboten, einen reinen Verbrenner zu kaufen. Er meinte so, wenn, dann mach wenigstens Hybrid. Der ist Grünwähler, also der glaubt auch noch tatsächlich an diese ganze Geschichte. Ich glaube auch noch daran, allerdings bin ich auch ein großer Verteidiger des Atomstroms, was man dann bei ihm wiederum nicht findet. Deswegen, naja, das ist ein anderer Podcast, den man an einer anderen Stelle führt.
Und das habe ist mich, auch, kann ich auch was zu sagen.
Das hatte mir auch Anja erzählt, da will ich auch tatsächlich mit dir drüber reden, worüber wir gleich reden. Krass kompliziert für den Hörer jetzt nachzuvollziehen oder für die Hörerin, worum es hier eigentlich geht. Na, jedenfalls habe ich mich für einen Leasingwagen entschieden, weil ich jedes Auto, was es gerade gibt, nicht cool finde. Und ich wollte, also meine Bedingungen ans Auto waren, ich möchte endlich mal 5 Türen haben an einem Auto und ich möchte mal laut Musik hören, ohne eine Boombox immer mit ins Auto nehmen zu müssen, sondern ich möchte einfach Musik hören können im Auto. Und der Findungsgrund, warum gleich folgendes Auto geleast wurde, ist, weil meine Partnerin und ich, wir gemeinsam bei Car2Go mit dem gleichen Auto gefahren sind, unabhängig voneinander und festgestellt haben, das ist eigentlich ein ganz cooles Auto. Und zwar ein goldfarbener X2. Als Leasingwagen. Weil ich habe nämlich ausgerechnet, ich gebe genauso viel für Miles und für Car2Go aus, wie für die Leasinggebühren. Dann dachte ich mir, okay, das ist mit der Steuer viel einfacher. Es ist nicht so protzig. Allerdings in Gold ist es auf jeden Fall schon auch zuhältermäßig, sodass es mir wieder gefällt. Deswegen nehme ich dieses Auto. Was ist deine Haltung als Autokenner zu diesem Auto?
Ich würde sagen, hast du knallhart nach deiner Patagonia-Jacke ausgewählt.
Ja, ich finde Gold ist halt auch so eine gute Modefarbe.
Gold ist super. Also ich hatte mal einen goldenen Lotus Eclat und
den ich ja beinahe, dafür den habe ich mich ja sehr interessiert für diesen Lotus Eclat.
Den gibt's auch noch in Berlin und den fährt eine Freundin und ich mache das mit allen Autos, dass man den noch zurückkaufen kann. Aber zum Thema Neuwagen finde ich auch mal cool zu fahren. Ich verstehe auch den Ansatz, dass ich was Praktisches brauche für den Alltag aus Oldtimer-Fahrersicht oder so, ist es mir einfach immer so eine Geldverbrennungsgeschichte. Als Leasinggeschichte, ne? Firmenwagen und so weiter, macht das total Sinn. Aber ich verstehe das nicht, warum man 50.000 Euro für ein Auto ausgibt, das vom Hof fährt und im Grunde 6.000 Euro angezündet hat. Nur, dass man der Erste ist, der den Furz in den Fahrersitz setzt. So.
Das ist genau das. Also, als ich dann überlegt habe, so wie funktioniert eigentlich ein Autokauf? Also, die beiden Autos, die ich habe, die sehr alt sind, sind so günstig gewesen, dass das, also ein MacBook Pro kostet mehr als jeweils das Auto, was ich gekauft habe. Habe aber viel mehr Spaß als mit einem MacBook Pro mit diesen zwei Autos und dachte immer, ich werde niemals mir ein Auto kaufen, was mehr als 5.000 Euro kostet. Weil ich einfach so viel Spaß mit diesen beiden alten Autos hatte oder habe, dass ich das nicht verstanden habe, warum man 40.000 Euro für einen Neuwagen ausgibt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich verstehe auch bis heute noch nicht dieses Steuerding. Also selbst wenn man irgendwie so als Rentner sich jetzt mal so einen schönen Mercedes kauft, was ja so für mich ist so dieses, man ist Rentner und kauft sich einen Mercedes.
Das ist so ein Belohnungsding, glaube ich. So.
Aber es ist irgendwie auch nicht geil. Also dann fahre ich lieber erste Klasse mit der Deutschen Bahn, um ehrlich zu sein.
Nach Hamburg mache ich das auch.
Ja, also so, das ist so. Und dann gab es eben diese Überlegung bei diesem Auto, was ich jetzt brauche, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, irgendwie jedes Mal aufzupassen, auch wenn ich eine Kiste in den Audi zum Beispiel reinstelle. Ich habe halt jedes Mal Angst, wenn ich den verleihe oder irgendwie für eine Equipmentfahrt, dass mir da ein Kratzer reinkommt oder dass irgendeine Riesenbeule. So, das stört mich einfach. Und bei so einem Nutzauto, was geleast wird, ist mir das halt einfach egal, was, glaube ich, ein Denkfehler ist, weil du beim Leasing ja ganz so aufpassen musst, dass keine Kratzer reinkommen.
Und dieser Stress, der wird mich wahnsinnig machen. Also das irgendwo denkst, okay, ey, hier darf kein Dreck rein, hier darf kein Kratzer rein, hier darf keiner reinfahren. Und dann, also Leasing fühlt sich für mich persönlich immer so nach, okay, der Beschiss auf Zeit. Also du gibst das zurück und irgendwann gehen die da ihren Katalog durch und du drückst halt wahnsinnig viel Kohle ab. So. Aber
darf man eigentlich überhaupt noch ein neues Auto kaufen im 21. Jahrhundert? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich, was Greta Thunberg oder was, wir können es auch trennen, den Klimawandel von dieser Person. Ich sehe und spüre ja den Klimawandel weltweit durch meine Reisen auch. Und ich weiß, dass eben Autos oder beziehungsweise Verbrennungsmotoren einen nicht unwesentlichen Anteil daran haben. Deswegen musste ich eben auch diesen Hybrid nehmen, damit ich wenigstens die 60 Kilometer in Berlin mit Elektromotor fahre, der gespeist wird aus einem Kohlekraftwerk aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich. Aber die Frage beschäftigt mich trotzdem. Was würdest du sagen? Darf man sich einen Neuwagen für 3 Jahre Leasing noch kaufen oder leasen? Darf man, also, oder hätte man ganz anders daran gehen müssen?
Also ich glaube, das ist, darf man.
Sollte man.
Also, ich denke, das macht eine Diskussion auf, die das Thema Nachhaltigkeit total in den Mittelpunkt stellen muss. So. Also es gibt genug Bestandsfahrzeuge, es gibt, es ist so eine Frage, jedes neue Auto verbraucht natürlich Ressourcen, viel Energie und für mich ist immer so die Frage, ob man nicht versucht, was Altes zu erhalten, das weiter zu reparieren, weiter zu nutzen und ebenso in dieser Berechnung über die Länge der Zeit vielleicht umweltfreundlich unterwegs ist. Und natürlich, also wir in Deutschland sind ja Autonationen, es hängt auch eine wahnsinnige Wertschöpfungskette da dran, also von Kfz-Steuer und also alles, die ganze Industrie. Aber ich finde es schwierig. Also vor allen Dingen finde ich das Modell schwierig, wenn jemand sagt, okay, ich fahre jetzt ein Hybrid und tausche das Auto aber immer alle 2 Jahre aus. Ja. Und das finde ich schwierig. Also ist eine schwierige Frage. Natürlich darf man es, aber es fühlt sich, also ich glaube, dass man wirklich das hinterfragen muss, brauche ich das? Wie dringend brauche ich das? Muss es neu sein? Weil, also man kann Auto fahren, man kann nur Verbrenner fahren. Es gibt aber halt andere Ansätze. Wie oft fahre ich? Verzichte ich zum Beispiel auf Fleisch auf der anderen Seite? Also, dass man so versucht, sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Diskussion. Und das habe ich zum Beispiel, das stelle ich fest, dass mit ganz vielen Enthusiasten aus meinem Freundeskreis, dass sich die alle über den Klimawandel oder die Klimakrise, wie man es auch mal jetzt in den Medien nennen will, dass sie sich darüber Gedanken machen und wie man eben auch technologisch das Hobby noch vertreten kann. So. Und das ist auch eine Frage, mit der ich mich echt beschäftige. So.
Ich hatte ja bei unser beider Autogeschmack, den wir mal hatten, eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn ich überlege, dass das Auto, was ich fahre, 46 Jahre alt ist, 47 Jahre alt ist. Und ich habe das Gefühl, es hat es wieder reingebracht, was es verbraucht hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine grundsätzliche Frage, zum Beispiel mein Bruder überlegt auch, sich ein altes Auto zu kaufen jetzt anstelle eines, der wollte sich so ein Cherokee, glaube ich, kaufen, der irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er oder sogar noch älter. Und der hat aber ganz viel Angst, zum Beispiel ein altes Auto zu kaufen, weil er einfach denkt, er kauft es und es fällt dann direkt, nachdem er es gekauft hat, auseinander. Und ich habe ja zum Beispiel durch diesen alten Audi gelernt, da ist gar nicht so viel, was auseinanderfallen kann. Das ist so, und alles, was auseinanderfällt, ist auch echt easy wieder zu reparieren. Also so, wie lange sind denn alte Autos haltbar? Und warum sieht man die nicht mehr auf der Straße? Also warum habe ich das Gefühl, es gibt 2 Audi 80, Jahrgang 74 in Berlin. Einer gehört Autohaus Golbeck in der Frankfurter Allee, dem Sohn, und einer gehört mir. Warum sieht man die nicht? Also das frage ich mich immer.
Ach, das ist immer eine Frage von Pflege. Natürlich ist so Rostvorsorge früher so ein Thema gewesen.
Ich kann nicht mal Altersvorsorge, aber okay.
Ja, aber das ist so, das haben manche Hersteller halt nicht so richtig drauf gehabt. Also gerade die Freunde der italienischen Fahrzeuge werden das wissen oder auch Briten zum Beispiel. Reparaturfreundlichkeit ist ein super Ding, aber eigentlich kann man deinem Bruder voll die Angst nehmen, weil der Punkt ist, nimm jemanden mit, der Ahnung hat. So,
also das wärst immer du, ne? Das weißt du. Dass wenn mein Bruder sich den holt, würde ich sagen,
ja, und frag da, mal Max. Und da muss ich auch sagen, ich habe ein relativ breites Wissen, aber es gibt immer noch so die Spezialisten, die sich mit verschiedenen Modellen auskennen. Und da ist man eigentlich immer gut beraten, sozusagen, ey komm, ich zahle dem 100, 150 Euro, der guckt da mal genau drauf und kann halt sagen, okay, die Basis ist super. Verschleißteile gehen immer kaputt, aber bei alten Autos hast du halt meistens eine Fanbase, die irgendwie sich auch noch so ein bisschen um Teile kümmert. Es ist in manchen Bereichen auch schwierig. Manche Hersteller kümmern sich auch wirklich um die Klassik-Sparten so, manche weniger. Aber eigentlich ist so das Thema Reparaturfreundlichkeit und vor allen Dingen auch Werterhalt. Also wenn du ein altes Auto hast, jetzt gerade die ganzen 80er, 90er Jahre Autos, die steigen gerade im Preis, weil die Leute einfach merken, okay, das sind gut konstruierte Autos, du kannst sie noch reparieren. Und das macht es am Ende gar nicht so abenteuerlich.
Ich frage mich das auch immer bei den aktuellen Autos. Also weil ich mich erinnern kann, als Jugendlicher in den 90ern fand ich die meisten Autos ultra hässlich. Bestes Beispiel dieser VW Joker. Der aussieht, als würde er aus ganz vielen verschiedenen...
Der Harlequin,
genau. Ja. So zusammengesetzt. Und das ist jetzt ein relativ wertvolles Auto, wenn du das kaufen möchtest. Weil es irgendwie selten ist, weil es wahrscheinlich total lieblos behandelt wurde. Und davon gibt es einfach jetzt wenige. Und ich frage mich, jetzt werden die wertvoll, werden irgendwann auch die Autos von jetzt mal so eine Wertsteigerung erleben? Oder ist alle Autos, die jetzt gebaut werden, sind eigentlich so Wegwerfprodukte?
Ich glaube, dass...
Also dass in 30 Jahren sitzen irgendwie die Nachfolger von uns beiden auch da und denken, Mensch, der X2 von 2020,
ja.
Super Auto, wenn man den noch hätte.
Wird sicherlich zu Teilen auch passieren. Es wird aber schwieriger, die Autos mit der ganzen Elektronik später zu reparieren. Also das merken jetzt auch schon Werkstätten, die super krasse Spezialwerkzeuge anschaffen müssen, Lizenzen für Software-Updates und so weiter. Das heißt, es wird schwieriger, die zu reparieren und dann ist es irgendwann eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und dazu kommt noch, dass pauschalisierende Generation Greta, die Generation jetzt.
Ohne das negativ zu meinen,
komplett.
Ich glaub, das muss man dazu sagen.
Das muss man dazu sagen. Also ich finde das ganze Engagement super grundsätzlich, alles cool. Ich glaube, die jüngeren Generationen, die wachsen ganz anders mit dem Thema Auto auf, auch mit dem Thema Auto besitzen. Da gibt es sicherlich nochmal Unterschiede mit Großstädten und auf dem Land groß werden so. Aber es wird sicherlich bestimmte Modelle geben, gerade so aus dem Sportwagenbereich, die immer irgendwie totale Liebhaber haben. Aber ob jetzt so ein Brot-und-Butter-Auto was wird, also fragt man sich ja auch so, krass, jetzt so ein Passat, ne? Also wer den jetzt aufgehoben hat, der war entweder totaler Sparfuchs und hat gesagt, okay, ich kaufe kein neues Auto. Und jetzt ist es auf einmal, hups, 40 Jahre später ein Klassiker. Aber es wird schwierig, die Autos zu reparieren, weil auch die Hersteller jetzt nur noch 8 Jahre beispielsweise die Ersatzteile lagern und früher waren das mal 25 Jahre. Das heißt, also wenn du jetzt ein Auto von 2012 hast, kann das schon sein, dass du irgendwann ganz schnell an die Problematik rankommst, okay, dieses Plastikteil gibt es nicht mehr, das löst sich auf, der Kleber löst sich auf, es ist auch weniger geschraubt, sondern viel geklipst, Plastik hier und da. Und das ist schon nicht mehr so nutzerfreundlich. Das ist auch... Das wirkt sich zum Beispiel auch auf diesen ganzen Tuning-Bereich aus. Also die ganzen Leute, die tunen wollen mit den neuen Autos, du kannst eigentlich jetzt zu BMW gehen und dir alle möglichen Spezialausstattungssachen dazu reinschmeißen, aber das selber machen, das geht eigentlich nur noch mit alten Autos, also ich sag mal so 2000er rückwärts. So.
Ja, eine unserer ersten Geschichten, die wir gemacht haben für ProSieben, war ja diese Berliner Tuner-Szene und Rasa auch gleichzeitig. Und zwar die Ostberliner, nicht die Kudamm-Rasa, sondern die sich hier hinten an der B1 treffen mit der Auffahrt auf die A10. Und die erzählten ähnlich begeistert davon, dass du eben mit einer bestimmten Generation von Autos einfach wirklich sehr viel machen kannst. Deswegen ist der Golf auch so beliebt als Tuner-Auto oder auch eben ein Passat oder irgendein Audi, so ein Audi-Kombi, an dem auch sehr viel rumgetunt werden kann. Erschließt sich mir allerdings nicht. Also Tune war für mich immer so, nee. Also das sehe ich nicht ein, irgendwie nochmal so 10.000 Euro da rein, dass mein Auto irgendwie, damit ich überhaupt keine Bordsteinkante mehr rüberkomme und irgendwie so ganz dünne Reifen habe und irgendwie super vorsichtig für 20 Minuten am Freitagabend mal schnell fahren kann. Das ist irgendwie, hat sich mir nie so richtig, aber Tuner warst du auch nie, würde ich sagen.
Nee, also ich war eher so Team alte Autos oder halt jetzt, also mein jüngstes Auto ist von 88, ist ein Volvo 480 Turbo. Der ist auch ein bisschen tiefer, aber es macht halt keinen... Also mir persönlich macht es keinen Spaß. Ich kann das total nachvollziehen, dass man das macht. Geschmacklich ist das, glaube ich, die sind alle auf einem anderen Boot unterwegs. Aber gerade international, was da so gebaut wird, ist echt krass. Also da hat sich auch viel getan so in den letzten 20 Jahren.
Das einzige Tuning, was ich total nachvollziehbar und wunderschön finde, weil es aber auch weniger Brandenburg ist, ist in Japan. Also wenn Japaner tunen, dann ist es meistens auch nicht mehr das Auto, was sie, das ist einfach ein anderes ein Raumschiff, was sie sich da gebaut haben. Und da könnte man auch mal eine extra Folge zu machen, weil wir auch mal japanische Tuner begleitet haben. Da, das hast du, glaube ich, nur sogar mitbekommen, ne?
Ja, wir haben auch uns ausgetauscht, weil du mit den Bosozokus
genau
unterwegs warst.
Ja.
Und ich war ja auch mal in Tokio zweimal auf der Moon Eyes Hot Rod und Custom Show, was also für... Selbst wenn man jetzt nicht krasser Autofan ist, aber wenn man Anfang Dezember in Tokio sein sollte, muss man mal nach Yokohama fahren und sich diese Show einmal angucken, weil das ist, die machen es halt, egal welcher Autobereich, die machen es 120%. Also
ja,
das ist einfach in auch finanziellen Sphären, das ist so krass.
Du fragst also dich echt, wo die, also es ist wirklich ultra teuer, was die dann in so Nissan GTA oder wie heißt dieser berühmte Skyline?
Skyline.
Ja. Und das ist zum Beispiel auch eigentlich ein Auto, was, wenn es nicht behandelt wird, so ja, sieht halt auch so ein bisschen prollig aus. Und wenn dann aber so ein Tuner sich ransitzt an so ein Nissan Skyline, ich frage mich gerade, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt schon abgeschaltet haben in diesem
genau,
Podcast.
So, Skyline, Harlekin.
Aber zurück zu diesem Umweltbewusstsein. Ich weiß, dass du dich mit einer Sache beschäftigst, die ich zum Beispiel in der Atomforschung fordere, wenn ich das fordern könnte. Also, dass man zum Beispiel diese Atomenergie nicht zwingend verteufelt, kritisch betrachtet, aber daran weiterentwickelt und weiter forscht. Und ich glaube, dass du was sagen kannst zu Kraftstoffen. Dass es eine Forschung auch gibt an Kraftstoffen. Und das fand ich total interessant, als mir das erzählt wurde. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt noch irgendwas forschen kann. Ich dachte so, Benzin ist Benzin ist Benzin. So,
ja.
Da ändert sich nichts mehr dran.
Ja.
Also, was ist das, was du da machst?
Also der Begriff, der jetzt momentan auch so ein bisschen durch die Medien geistert, das ist E-Fuel. E-Fuel umfasst eigentlich, dass es gibt die Möglichkeit, ein Benzin oder Diesel synthetisch herzustellen. Das heißt, es ist komplett ohne fossile oder ohne Öl wird es hergestellt.
Und ein bisschen zwar, wie die Nazis, haben die nicht auch irgendwie für ihre...
Das haben die so, genau, mit Kohle haben die das gemacht, also die Nazis haben es quasi, haben die im Ruhrgebiet, haben die 600.000 Liter Diesel hergestellt und damit sind dann die Panzer Richtung Moskau losgedonnert und das geht auch, ne? Also zu Kriegszeiten, das hat glaube ich 6 Monate gedauert und dann hatten die das Zeug und sind dann losgefahren, weil die irgendwie wahrscheinlich mit der 6. Armee keine Ölreserven in Kasachstan gefunden haben oder nicht keinen Zugriff drauf hatten. Und jetzt gibt es es gibt ganz viele Ingenieure und Forscher, die an dem Thema arbeiten und es wird aus CO2 und Wasser ein künstlicher Kohlenwasserstoff zusammengebaut. Das ist also Kohlenwasserstoff ist Kraftstoff. Es wird also durch beispielsweise CO2 wird aus der Atmosphäre abgesaugt oder es kommt aus Biomasse oder es kommt aus so industriellen Abläufen. Also da kannst du zum Beispiel an ein Kohlekraftwerk gehen oder Zementwerk oder so, die wahnsinnig viel CO2 raushauen. Das geht aber nicht mehr durch den Schornstein raus, sondern es wird direkt abgesaugt. Jetzt hast du den Kohlenstoff als Grundstoff. Dann nimmst du Wasser mit Elektrolyse, kannst du also gibst grünen Strom dazu, das ist ganz wichtig, also dass das nachhaltig wird. Nimmst du also grünen Strom, stellst grünen Wasserstoff her und dann wird das später in einem Prozess, in einer Synthese. Fischer-Tropsch ist ein Beispiel für alle, die
so
mal so.
Darüber.
Ja, das ist so.
Das ist ja total irre.
Ja. Also, und dann kannst du dann, genau, und dann stellst du daraus ein Rohölsubstitut her. Und das kannst du dann einfach in einer Raffinerie geben und daraus Diesel, Benzin, Jetfuel, also Kerosin herstellen oder auch für die Schifffahrt kannst du es einsetzen. Und dadurch, dass du vorher das CO2 aus der Atmosphäre rausnimmst, das wird natürlich bei der Verbrennung auch wieder abgegeben, aber du hast quasi einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf. Und es ist im Grunde, wird technisch wie das Leben eines Baumes nachgemacht. Also der nimmt CO2 auf, der wächst, du verbrennst ihn, kriegst Wärme raus und die anderen Bäume nehmen das CO2 wieder auf und der Kreislauf beginnt von vorn.
Ja.
Und ich beschäftige mich deswegen so doll mit dem Thema. Also erstmal aus Eigeninteresse. Dann begab es sich, dass ich Freunde in Hamburg getroffen habe und wir uns zusammengesetzt haben. Der eine ist Kameramann, ist aber eigentlich gelernter Motorenbauer oder Fahrzeugingenieur. Dann ein anderer Motorenbauer, der bei Porsche in Nordamerika gearbeitet hat und alte 911er Motoren restauriert. Und dann kam noch einer dazu, der lange bei der Motorpresse war. Und wir haben gesagt, okay, lass uns mal zusammensetzen. Wir müssen irgendwas zu diesem Thema machen. Und dann haben wir, weil es kennt keiner. So. Und das ist eigentlich total cool, dass man sagt, okay, wir könnten jetzt natürlich alles auf Batterie umstellen, aber wir haben ja auch noch super viele Bestandsautos und was kann man denn da machen, um irgendwie nachhaltiger zu werden? Und dann sind wir auf diese Kraftstoffgeschichte gekommen haben eine Agentur gegründet und dann eine Plattform entwickelt, wo wir quasi Fachartikel machen, Leute interviewen und diesen ganzen chemischen Prozess, den ich jetzt mal so
deswegen
zusammengepackt
weißt du auch
habe.
So viel plötzlich. Also ich war gerade tatsächlich beeindruckt.
Genau, und wo wir das dann quasi dem normalen Bürger so erklären, also damit der versteht, okay, das ist noch eine Möglichkeit, die wir in der Schublade haben. Die Problematik ist, man braucht natürlich jetzt momentan ganz viel grüne Energie dafür. Es braucht vor allen Dingen auch politischen Willen zu sagen, okay, wir sind technologieoffen, also Technologieoffenheit ist so ein Riesenthema, weil natürlich alle jetzt sagen, okay, super, wir machen jetzt nur batterieelektrisch, was auch super ist. Also wir verteufeln das nicht. Ne? Also so im Kurzstreckenbereich in Städten ist es super, du hast keine Emissionen vor Ort. So ein Lieferwagen hier, der fährt 18 Kilometer im Schnitt, kannst du natürlich elektrisch machen, gar kein Thema. Aber
ich bin
so
sehr stolz im Übrigen darauf, dass Berlin die Stadt in Europa ist mit den meisten Elektrobussen. Der geliebte Urbino 12 und der geliebte Urbino 18.
Ja.
Großartige Gefährte und es ist toll, wenn man neben so einem Elektrobus steht, ist es, wenn der losfährt, ist es halt nicht mehr so, dass der irgendwie die Kohle aus der Hand fällt oder dieses berühmte so Knallzischen, was irgendwelche Busse machen, ist einfach weg. Der ist total leise und überfährt jetzt Kindergartengruppen und Rentner, ohne dass die es hören, wenn der Bus kommt. Also es ist so...
Absolut super.
Ja.
Nee, und genau, und also jetzt ist es so ein Punkt, wo man jetzt sagen muss, okay, die Politik, also es ist eigentlich ziemlich einfach so. Wir sagen, wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, das sind unsere Ziele und eigentlich muss man jetzt sagen, okay, alle Ingenieure, alle klugen Köpfe an einen Tisch so, was habt ihr für Vorschläge, hier Industrie, hier da, jetzt gibt es eine große Wasserstoffoffensive, das ist schon mal super, also Europa ist auch weltführend, wir haben 128 Großprojekte zum Thema grünen Wasserstoff, den braucht so Industrie, in der Industrie und so jetzt geht es quasi daran zu sagen, okay, wir würden in die Technologie investieren. Es gibt auch schon Verständnis dafür zu sagen, okay, für den Flugverkehr brauchen wir sowieso, du kannst nicht mit Batterie fliegen, das geht nicht. Schiffsverkehr auch, also musst du auch dir über andere Kraftstoffarten Gedanken machen. Und der grüne Strom, der kommt im Grunde aus Ländern, die halt viel Wind und viel Sonne haben. Das heißt also, es wird eine neue Raffinerieinfrastruktur aufgebaut in Nordafrika oder in Chile beispielsweise. Da macht jetzt Porsche mit Siemens zum Beispiel ein Riesenprojekt, da werden jetzt in 3 Jahren 500 Millionen Tonnen E-Fuel hergestellt, hierher gebracht.
So weit ist das schon?
So weit ist das schon,
okay.
Und man kann auch schon im Diesel beigemischt Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres das tanken, das kostet noch ein bisschen mehr und irgendwann wird das aber kippen, also weil man natürlich auch eine CO2-Steuer hat und so weiter, aber wenn du aber die CO2-Steuer nicht auf den neuen Kraftstoff, der nicht auf Öl basiert, ansetzt, dann kann irgendwann ein Business Case draus werden und dann kann am Ende der Mensch, der an der Zapfsäule steht, sagen, okay, cool, ich tank das. Und der andere große Vorteil ist, du brauchst halt keine neue Infrastruktur. Das heißt, du kannst es transportieren, du kannst die ganzen Tankstellen benutzen, die du hast. Und dazu kommt auch noch, wenn wir über die Energiewende und grünen Strom reden, wir können in Deutschland so 1000 Terawattstunden grünen Strom selber herstellen. So.
Ja.
Wir brauchen aber über 2000. Das heißt, wir mussten schon immer Energie importieren. Und das funktioniert dann eigentlich am besten, wenn du das in den Ländern, Strom in einen flüssigen Energieträger umwandelst. Da ist natürlich, da werden jetzt die Kritiker sagen, naja, wenn ich es direkt in die Batterie packe, habe ich einen besseren Wirkungsgrad.
Ja.
Wirkungsgrad, andere Geschichte. Also ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen da draußen.
Ich finde es auch interessant.
Dann kannst du das transportieren und das ist, das gibt auch so eine ganz einfache Rechnung. Also wir haben jetzt in Deutschland so, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, so 47 Millionen PKWs. Wenn wir jetzt sagen, okay, in 10 Jahren haben wir es geschafft, 10 Millionen Elektroautos zu verkaufen, haben wir aber immer noch 37 Millionen Verbrenner übrig. Und jetzt ist die Frage, okay, was machen wir mit denen? Und
ja.
Der Punkt ist, dass Mobilität und Energie wird zwangsweise teurer, aber die Frage ist, wie kann man das dann gemeinsam irgendwie hinkriegen? Also
kann man denn dieses Benzin, könnte man das dann auch einfach in sein normal, könnte ich das in meinen Audi 80 reinstecken oder
ja.
Würde der das nicht vertragen?
Nee, kannst
also
du.
Man hat ja diese E10-Debatte gehabt,
ja.
Dass das irgendwie den Motor von innen zerfrisst
ja.
Und wird dann nicht diese Angst dann auch wieder bei diesem E-Fuel da sein, wenn ich dann mit meinem Volvo 480 an die Tankstelle fahre, der ist dann kaputt nach einer Fahrt. Also ich habe zum Beispiel aus Versehen mal E10 in den 924er reingemacht, so einen Tropfen
ja.
Und bin dann fast umgefallen vor Angst.
Nee, das ist eigentlich Schwachsinn. Also, ich bin witzigerweise jetzt nächsten Monat oder nee, Ende diesen Monats in Aachen an der RWTH. Die forschen an diesem ganzen Thema und die machen super krasse Tests, wie altert der Kraftstoff, wie verhält er sich, wenn du das in normales Benzin beimischst. diese Angst kann man eigentlich nehmen. Also du kannst diesen Sprit ganz normal in deinen Verbrenner reintanken. Da passiert gar nichts. Also die haben das getestet. Und dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Beispielsweise, also wir haben jetzt so Oktanzahlen. 95 ist so normal super. Und dann geht das hoch bis so 104 Oktan. So ja. Diese ganzen V-Power-Geschichten zum Beispiel.
Du kannst aber übrigens nie verstehen, wenn ich bei Aral tanke,
ja?
Verstehe ich nicht, was an den Zapfsäulen steht. Deswegen ist es mir auch passiert. Also da stehen dann die Zahlen und dann steht dann Ultimate 104, 95, irgendwie so. Und ich weiß nicht, ich will einfach nur super tanken. Welches davon ist super? Und ich nehme immer das, weil ich denke, es ist super und bezahle dann irgendwie so 1,90 Euro pro Liter, um mir dann sagen zu lassen, warum tanken sie denn hier auch dieses 100 irgendwas ganz große?
Ja, das ist hat halt eine höhere Oktanzahl.
Aber das ist doch irgendwie, man sagt doch eigentlich, in der Fahrschule lernt man, das ist Quatsch.
Brauchst du im Alltag eigentlich nicht. Also das ist so für beispielsweise Rennmotoren, beziehungsweise also Sportwegen, die vertragen das besser, weil das Verdichtungsverhältnis darauf besser ausgelegt ist und die Leistung dann einfach besser abgerufen werden kann oder die Verbrennung besser ist. Aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, also die forschen daran und man kann da auf jeden Fall sagen, okay, du kannst es auf jeden Fall reintanken. Das ist gar kein Thema.
Du bräuchtest natürlich jetzt so CDU-Politiker, die man sich kaufen kann für diese E-Fuel-Geschichte.
Es gibt Politiker,
seit dieser Woche nicht mehr möglich.
Durch fast alle Sparten. Ein riesiges Problem ist, dass die AfD das Ganze auf der Agenda hat und natürlich auch so mit Plakaten mit Diesel retten und so weiter. Die Leute versuchen zu Wählern zu machen, die beispielsweise Zulieferer für VW sind oder sowas. Ja. Da würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel auch andere Parteien, allen voran würde ich mal sagen, die Grünen, warum die jetzt nicht sagen so, es ist auch eine Brückentechnologie, also wir befinden uns im Wandel, aber du kannst halt mit allen Maßnahmen zusammen irgendwie was erreichen. Und das politische Verständnis ist für Kerosin, also für Flugverkehr und Schiffsverkehr da, aber nicht für den Pkw-Bereich. Und das, glaube ich, ist ein Irrweg persönlich.
Ja.
Also ich bin da Überzeugungstäter. Also ich unterstütze das Ganze. Ich mache das halt auf Agenturseite, mache auch so eine kleine YouTube-Serie, wo ich durch Deutschland düse mit dem Volvo und halt Leute interviewe, Oldtimer-Restaurateure. Was bedeutet das? Da hängt ja, wie gesagt, diese Wertschöpfungskette dran, da hängen Jobs dran. Und wir haben einfach in Deutschland eine super Autoindustrie. Wir machen immer noch die besten Motoren. Warum soll man das irgendwie sehenden Auges gegen die Wand fahren und nicht...
Ja.
Mit der Technologie und diesem Jahrhunderte oder 100 Jahre alten Know-how mich irgendwie verbessern. So.
Siehst du, wenn du darüber, natürlich als Agentur hast du, siehst du, da bist du sehr optimistisch, was dieses E-Fuel betrifft, aber was setzt sich am Ende durch? Wird es der Wasserstoff sein, deiner Meinung nach? Wird es die Batterie sein? Wird es die Batterie sein, die aufgeladen wird durch den Wasserstoff? Oder wird es E-Fuel sein? Oder geben wir auf und sagen, wir finden doch nochmal so eine Ölblase irgendwie in Sibirien und nehmen das Erdöl einfach von dort?
Das wird, es gibt nicht eine Technologie, die sich durchsetzen wird. Es wird immer eine Mischung sein. Also du hast, Brennstoffzelle ist auch ein super Thema, gerade aus dem LKW-Bereich beispielsweise. Also es wird immer eine Mischung sein und man muss auch immer dazu sagen, es gibt nicht dieses Mobile Perpetuum oder wie es heißt.
Perpetuum mobile, Klugscheiß, Klugscheiß.
Genau, andersrum, Klugscheiß, Klugscheiß. Jede Technologie hat immer irgendwo einen Haken, so, aber die kannst du wiederum mit einer anderen Technologie irgendwie ausgleichen. Es wird ein Technologiemix sein am Ende.
Ich weiß, irgendwie so ein bisschen... Wenn ich in den nächsten, also diese Klimakrise, nennen wir sie lieber Klimakrise als Klimawandel, weil es klingt nach dem, was es nämlich ist, nämlich eine Krise.
Ja.
Allerdings, ja, und es klingt nach etwas, was man auch irgendwie, wo man durchkommen kann. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren die Konsequenzen dessen schon spüren werden. Es ist nicht mehr so wie unsere Eltern, die noch in den 70ern in der Schule gelernt haben, 1992 gibt es kein Erdöl mehr. Also falls sich jemand fragt, was das gerade war, Max hat mich gerade gefragt, ob er was trinken kann und ich habe versucht, ohne Worte, aber dann Worte benutzt, um zu erklären, dass er was trinken kann. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Genau, also wir werden das noch erleben, wirklich die Konsequenz aus Wetterunruhen, Wetterumschwünge, Hurricanes, das ist ja auch nicht mehr so wirklich aufhaltbar. Aber was ich zum Beispiel sehr mochte ist und eine der wenigen Dinge, die ich an der grünen Politik unterstützenswert finde, ist, diese Innenstädte autofrei zu bekommen. Mhm. Wofür brauchen wir denn in der Zukunft dann noch solche Antriebsmöglichkeiten, wenn wir sowieso eine neue Generation an Kindern und Kindeskindern daran gewöhnen, dass es einfach keinen Privatverkehr mehr gibt? Ist es dann nur noch für die Autoliebhaber? Ist es nur noch für das Transportwesen?
Also ich glaube, jetzt ist es noch ein absoluter Luxus, an den wir uns einfach gewöhnt haben. Und das wird schwer sich davon jetzt erstmal so zu lösen. Also das ist eine Generationsaufgabe. Jetzt habe ich einen Hänger, aber ja.
Dann lass uns über deine Lebensträume reden. Weil
keine Ahnung. Also ich finde ja die Idee so Innenstädte und so, ich finde das völlig in Ordnung, dass du da jetzt nicht mit dem Auto durchknallen musst. Und eigentlich ist es auch alles noch viel zu günstig. Also wenn man in andere Städte guckt oder in andere Metropolen, dann haben wir ja in Deutschland oder auch Berlin, das ist ja ein Schlaraffenland. Also dass du irgendwie für eine Anwohnerparkplakette 24 Euro zahlst für 2 Jahre, ist es einfach viel zu billig. So, und das ist was ich jetzt noch genieße, so, und es ist auch eine Leidenschaft, aber man braucht ja auch in Berlin eigentlich kein Auto. Also es ist wirklich eine Lifestyle-Geschichte, so, und
Also lustigerweise, um nochmal den X2 zu rechtfertigen, ich habe auch festgestellt, dass ich ein Auto brauche, mit dem ich Dinge transportieren kann, ist, weil wir so viel in Deutschland waren jetzt während der Corona-Pandemie und wir haben ja den Nazi-Film auch gemacht und wir waren sehr viel in Deutschland unterwegs. Und irgendwie immer ein Auto mieten, jedes Mal dafür, erschien mir irgendwie dann einfach auch nicht wirtschaftlich. Ich versuche die ganze Zeit vor mir selbst zu rechtfertigen.
Es nervt halt auch. Ja. Also du musst da hingehen und dann hier Kreditkarte.
Aber es ist wieder Bequemlichkeit am Ende letztendlich.
Es ist Bequemlichkeit. Also irgendwie, es regnet und, aber ich meine, zu Ostzeiten sind wir auch irgendwie mit der S-Bahn rumgedongelt und das erste Auto hatten wir nach der Wende, so, weißt du? Und das war dann auch noch ein Wartburg. Also das geht alles. Also wir sind einfach viel zu verwöhnt, muss man sagen.
Ich finde es so lustig, da erkennt man auch den Unterschied zwischen West- und Ost-Berlin. Ost-Berlin wurde so gebaut, dass viel Platz für Autos ist, die sich niemand leisten konnte.
Ja.
Und jetzt sind die Straßen von West-Berlin wurde so gebaut, für gar nicht so richtig gebaut und es passen kaum Autos in diese Stadt rein und alle schnorkeln sich irgendwie durch so einspurige Einbahnstraßen, was in Hamburg immer extrem lustig ist. Wenn man mit dem Auto durch Hamburg fährt, merkst du so, okay, Städte sind einfach auch nicht für Autos gebaut, weil du ja ständig irgendwie, du kommst nicht an, musst rumbiegen. Ost-Berlin natürlich viel einfacher mit 6-spurigen Straßen.
Absolut, ja. Und preußisch viereckig geplant. So.
Aber nochmal zurück zu diesem, was, eigentlich wollte ich ja wirklich nicht so viel über Autos mit dir reden, aber tatsächlich über diesen, dass du dran geblieben bist, deinen Traum zu verwirklichen. Weil ich werde sehr oft gefragt, auch im privaten Rahmen, dieses so, wie hast du das eigentlich gemacht, dass du das machen kannst, was du willst? Hm. Was ist der Preis eigentlich, den du dafür bezahlt hast, dass du das machen kannst, was du willst? Oder hast du vielleicht sogar gar keinen Preis dafür bezahlt?
Der Preis, den man zahlt, ist, wenn man sich versucht, da hinzuarbeiten, ist natürlich, dass du zwischendurch immer wieder Phasen hast, wo Geld einfach nicht so richtig vorhanden ist. Also ich habe mal in einer Oldtimer-Vermietung gearbeitet, 2 Jahre lang, wo übrigens Flake von Rammstein mein einer Chef war. Und
Ich dachte immer, dass von Rammstein, die sind alle total sparsam und geben kann. Aber ich glaube, einer kauft sich gerne alte Autos, ne?
Das ist Flake, das genau. Ist Flake. Also der hat auch einen super schrägen Autogeschmack und der war einer von den beiden Chefs. Und das war zum Beispiel eine total coole Erfahrung, weil ich da in der Zeit wahnsinnig viele alte Autos fahren konnte und die verschiedenen Charaktereigenschaften mal feststellen. Aber da habe ich halt kein Geld verdient. Ich habe wahnsinnig krass malocht und es war ein Sommergeschäft und irgendwie über den Winter Arbeitsamt, Hilfe und so. Und dann hast du irgendwann gedacht, okay, geht nicht mehr weiter. Denn danach, okay, wieder zurück in den Grafikjob, ein bisschen mehr Geld verdienen und dann halt im Hobbybereich weitermachen. Und jetzt irgendwann kam ich so an den Punkt, wo sich das immer weiter in eine Richtung entwickelt hat, dass auf einmal auch eine monetäre Wertschätzung dafür ist, wie viel Wissen und Netzwerk man sich über diese ganzen Jahre angeeignet hat. Erstmal so als Nerd, ne? Also, und das war zwischenzeitlich auch super hart. Also, aber der Antrieb, der war irgendwie immer da. Also es gab immer so ein Brennen oder ich nenne das auch immer, also entweder brennst du für irgendwas oder halt nicht. Also, und das muss auch nicht mal. Also wenn man mir jetzt morgen das Auto nehmen würde und das Motorrad und sagen würde, das ist alles verboten, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, Fahrräder umzubauen oder Fliegen fischen oder so ein Quatsch.
Warum bist denn du einer von diesen seltenen Automenschen? Also eigentlich bist du der Einzige, den ich kenne, der nicht so faschistoid an seinen Autos hängt. Also man merkt dir die Leidenschaft für Autos und für Motorräder an. Und ich rede auch gerne mit dir darüber. Also du bist auch der einzige Mensch, mit dem ich über Autos spreche im Übrigen. Also nicht oft rede ich über Autos, aber wenn, dann mit dir.
Ja.
Aber du bist halt nicht so furchtbar wie zum Beispiel Chefredakteure von Springerheften, die so, bei denen man fast erwartet, dass die so Fuck Greta-Aufkleber an ihr Auto dran haben. Also du bist das Gegenteil von denen, die so ultimativ davon überzeugt sind, dass es richtig ist, so ein Auto zu haben. Also wie machst du das? Also du, weil das ist, würde ja auch deinen Lebenstraum bedrohen.
Ja, aber ich glaube, den Schritt zurück machst und dir das Ganze anguckst und du ja auch als Teil der Gesellschaft eine Verantwortung hast, dann musst du dich auch irgendwann fragen, ist dein Lifestyle noch zeitgerecht so? Und diese Frage habe ich mir gestellt und auch in letzter Zeit natürlich viel intensiver, auch durch diese Fridays for Future Geschichte und Klimawandel oder Klimakrise beschäftigt uns ja schon länger. Aber in dem Moment, wo du an so etwas so krass hängst, engt es dich ja auch total ein und und irgendwie will man doch im Leben beweglich bleiben. Also das ist doch total scheiße, wenn du sagst, okay, das ist hier mein Komfortbereich und ich will aber nie aus dem raus und ich hänge an dem fest so. Ja, also das Leben ändert sich ja auch und auch meine persönliche Beziehung von was bedeutet mir das Auto ändert sich ja. Also am Anfang dachte ich so, ja, ey, niemand anders darf mein Auto fahren oder es wird sich nicht auf die Motorhaube gesetzt oder sowas. Mhm. Mittlerweile denke ich so, nee, ein Auto ist da, um damit Spaß zu haben und das dürfen Leute fahren, you break it, you fix it so. Und wenn da irgendwie im Sommer beim Grillabend vier Ladies auf der Motorhaube vom Dodge sitzen, ja, dann ist das doch geil. Also dann hat man damit Spaß gehabt, so weißt du. Also ja. Mir ist das dann am Ende egal.
Ich vermute, dieses Geräusch, was hier gerade in der Werkstatt kommt, aber gut, wir sitzen auch in der Werkstatt, das hört man wahrscheinlich.
Das ist
auch
ein Kompressor, der nebenan gerade angesprungen ist.
Was kompresst der?
Der kompresst Luft und dürfte gleich aus sein, aber ja.
Reden wir einfach weiter. Ist halt ein reportagiger Podcast. aber das ist krass, also dass du diese Beweglichkeit hast, weil ich glaube, ich hätte die bei Journalismus nicht, diese Beweglichkeit. Ich glaube, ich wäre so ängstlicher, wenn jetzt zum Beispiel durch irgendwie die Klimakrise sagt, du darfst keine Auslandsreportagen mehr machen, weil du kannst nicht mehr reisen, du kannst jetzt nur noch irgendwie, Brandenburg ist das Weiteste, was du machst. Da würde ich, glaube ich, auf die Barrikaden gehen und mich bedroht fühlen.
Aber was würdest du machen, wenn, also gibt es einen Plan B?
Ich weiß nicht, ob man irgendwie mit Insekten sammeln Geld verdienen kann oder mit viel Bücher lesen.
Na, aber du brennst zum Beispiel für Insekten. Also ja. Würdest du Käfer züchten?
Wahrscheinlich würde ich Käfer züchten.
Naja, ist doch geil.
Also, weil vielleicht sind wir beide auch, vielleicht, ich frage mich auch voran, also vielleicht sind wir beide einfach auch, und wir sind beide nicht die Einzigen, die so sind, die so flexibel ihr Leben gestalten. Vielleicht ist das unsere Generation, also die 80er Jahre Kinder, die in den 80ern geboren sind, die mit so Ungewissheiten aufgewachsen sind. Ich meine, wir sind beide groß geworden in einer Zeit, also in den 90ern, wo unsere Eltern uns immer gesagt haben, ihr werdet nie Geld verdienen. Mach was Sicheres. Und wahrscheinlich lernst du dann in so einer Welt so eine gewisse Form von Flexibilität auch kennen, weil wir haben das nicht geglaubt. Ich glaube nämlich, wir sind die Generation, die auch nicht wirklich geglaubt hat, das, was die Eltern erzählt haben. Wenn ich jetzt die neue Generation, die nachkommende Generation, also die in den Nullerjahren Geborenen sehe, die sind davon überzeugt, dass du was Sicheres machen musst, dass du gar keine andere Wahl hast, weil ich das Gefühl habe, dass viele junge Bewerber auch bei uns sind so super, ach, lieber ein Arbeitsvertrag. So, und das war bei mir, spielte ein Arbeitsvertrag überhaupt keine Rolle, sondern so wie du eben bei Flake gearbeitet hast, um was zu sehen, um irgendwie was zu erleben, gar nicht darauf geachtet hast, dass du damit keine Altersvorsorge betreiben kannst.
Es ging halt um die Sache. Also
es gibt's auch immer noch, aber ich habe das Gefühl, es wird weniger auf jeden Fall. Also dieses Sicherheitsbedürfnis ist größer geworden in dieser noch unsichereren Welt. Wahrscheinlich war unsere 90er-Jahre-Welt gar nicht so unsicher, nur unsere Eltern haben uns das vermittelt durch eben Mauerfall, plötzlich dein Land weg, irgendwie große Sorgen. Und jetzt ist die Welt wirklich unsicher. Ich kann mir vorstellen, also die 90er waren wirklich, glaube ich, die kürzeste, also es war diese kurze Phase des, es ist echt nichts los. Golfkrieg, okay.
Ja.
Das war's. So bis 2001.
Und Balkan halt.
Ja, und Balkan. Aber das war auch irgendwie so, für die meisten Westeuropäer ist der Balkan noch.
Ja, wir haben für den Balkankrieg gebetet. Also ich bin ja katholisch groß geworden.
Was sehr ungewöhnlich
ist. Was auch ungewöhnlich ist, auch in Berlin. Bin mittlerweile aus dem Verein raus. Aber
das wird aber ja, eine kurze Zeitnote. Ich würde es wissen, wie ging das eigentlich, dass du als Berliner katholisch bist?
Das ist natürlich familiär bedingt. Also auf beiden Seiten. Also, ne? Also meine ja. Eltern haben sich dann irgendwie in diesem ganzen Dekanats-Katholen-Zirkel kennengelernt. Nee, und deswegen habe ich zum Beispiel auch, ich war 4, als die Mauer gefallen ist. Ich habe die Wände daran bemerkt, dass sich die Autos geändert haben. Das war so, okay, irgendwas ist anders. Die Unsicherheit 90er, also eigentlich waren die 90er doch total, also bei mir total gut behütet. Mein Vater arbeitet sein Leben lang bei der Deutschen Bahn, also voll auf Sicherheit. Ja, und dann war es für mich irgendwie so, ja.
Aber nee. Wir haben, glaube ich, das von unseren Eltern mitbekommen, dass sich Dinge ganz schnell verändern können und nichts so ist, wie es, also nichts bleibt so, wie es ist. So.
kann ich, glaube ich, für mich nicht so beantworten.
Gut, meine
das
Eltern...
Das war dieses Einfamilienhaus-Garten-Ding, das war schon sehr gut behütet so. Und ja. Die andere, den Großfamilienrest, der war direkt in der Nähe, also da gab es keine krassen Veränderungen irgendwie.
Wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Also ich habe die nie mitbekommen, wenn es irgendwie so einen Rückschlag in der Umsetzung deines Traums gab, aber es wird welche gegeben haben. Wie bist du damit umgegangen?
Also das war schon schwierig, also nach den 2 Jahren in der Oldtimer-Vermietung zu sagen, okay, der Traum funktioniert halt wirtschaftlich einfach nicht so. Also ich war nach 2 Monaten die rechte Hand des Chefs, habe irgendwie die ganzen, den Mietern die Autos erklärt, Hochzeiten, Filmsets betreut und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Punkt so, scheiße, hier geht's nicht weiter. Also irgendwie, du hast keine Kohle, du willst ja auch mal irgendwie, hast einen Autotraum, willst du den verwirklichen, kommst du nicht hin. Also hat's da mal einen krassen Arschtritt von einem Kumpel gebraucht, so der gesagt hat, Junge, komm mal klar, du musst irgendwie was anderes machen. Und die Rückschläge, die gibt's irgendwie immer, aber ich habe so ein Grundvertrauen und so ein Grundoptimismus, dass das irgendwie immer irgendwie funktioniert. Ja. Also und am Ende, also wir fallen ja immer relativ weich und ich denke so, mein Netzwerk ist mein Arbeitsamt. Also irgendwo kommt irgendwo ein Anruf und irgendwas bewegt sich immer. Rückschläge, die akzeptiert man ja oder will man als junger Mensch, glaube ich, weniger akzeptieren. Mit zunehmendem Alter ändert sich das, weil ich dann irgendwie sage, okay, die Lehren, die man daraus zieht, die sind irgendwie auch super wertvoll. Und deswegen, also man ist jetzt so im Sattel und denkt so, naja, der nächste wird kommen so. Ja. Jetzt freue ich mich, dass es gerade wieder bergauf geht sozusagen beruflich. Die letzten 2 Jahre waren aber auch einfach wahnsinnig hart. Also das Kraftwerk hier aufzubauen und so weiter, das war super viel Arbeit, super wenig Kohle. Ich bin aus der Festanstellung beim Verlag raus. Also
hast du dich dafür entschieden oder hast du gesagt, du kündigst? Oder?
Ja, ich habe...
Das ist auch noch ein krasser Schritt zu sagen, ich kündige für meinen Traum.
Ja, auch nicht nur zu sagen, ich kündige für meinen Traum, sondern einfach, ich kündige, weil ich habe die Selbstständigkeit vermisst und wenn mich ein Kumpel anruft und sagt, ich drehe eine Motocross-Doku in L.A., willst du mitkommen? Dann sage ich, jo, alles klar, wann geht's los? In 10 Tagen? So, die Freiheit will man halt irgendwie behalten.
Ja.
Und beim Verlag war es so, das war eine super Zeit. Ich hatte eine wahnsinnig coole Position, auch habe nach wie vor ein gutes Verhältnis zum Verleger und zum Kollegen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich wechsle meine Jobs eigentlich so alle 3 Jahre und ja. Hab dann irgendwie so gemerkt, ich habe jetzt die Bücher gemacht, die ich machen wollte und da auch irgendwie was Greifbares hinterlassen, was auch nochmal was total Cooles ist, also hängt wahrscheinlich auch mit der Liebe irgendwie zum Print zusammen. Und das war aber eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen so, ich springe jetzt wieder voll ins wilde Wasser und schau, was kommt so. Und dann kam das Projekt und es geht halt immer weiter.
Ja. Das ist irgendwie schön. Also es ist so, es klingt auch sehr beruhigend und klingt eigentlich für viele Hörerinnen und Hörer so, als wenn man wirklich seinen Träumen hinterher gehen sollte. Und man merkt, glaube ich, auch relativ schnell, wenn der Traum, man denkt, man hatte diesen Traum, irgendwie Motor oder Journalist oder irgendwas werden. Und wenn man merkt, es geht nicht weiter und man hat keinen Bock weiterzumachen, dann war es eben auch nicht der richtige Traum. Aber in deinem Fall war es so, nee, du machst einfach immer weiter, um zu gucken, wo kann ich da an welcher Stelle andocken an meiner Vorstellung von einem Leben mit Motorenöl und Kultur. So würde ich dein Leben beschreiben.
Genau. Also
du säufst jetzt ja nicht irgendwie einfach nur Öl und sitzt hier rum, sondern du schaffst ja mehr als eine Reparatur, sondern hast mit anderen zusammen einen Ort geschaffen, der wie so ein Kulturzentrum ist.
Naja, und die Menge an Projekten, also ich mag das auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen und auch die Verknüpfungs- und Querverbindung irgendwie zusammenzubringen. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit einer jungen Crew in Dresden, Hookie heißen die. Die haben mal als Hinterhofgarage angefangen, Motorräder umgebaut. Mittlerweile entwickeln die neue Anbauteile für neue Motorräder und wir bauen jetzt ein NASA-Elektrobike, was im Sommer, im Sommer ja. Im Petersen-Museum in LR ausgestellt wird und arbeiten auf einmal mit so einem Spezi von DuPont-Kevlar, die alten Mond-Raumfahrzeuge gemacht haben, zusammen und so. Und das sind so, das fügt sich alles so, also so super organisch zusammen und ja. Ich muss mich immer selber kneifen, also auch die Leute, die man schon kennengelernt hat, das Motorrad und Auto ist eigentlich immer nur so ein Vehikel, um Leute kennenzulernen, die meistens auch überhaupt nicht aus deiner Komfortzone kommen. Also du hast halt es hat halt diese soziale Komponente auf der anderen Seite, und wenn du ein sozialer Mensch bist, dann nimmst du das halt auch als super wertvolle Beigabe sozusagen.
Ja.
So, das ist halt echt das Coole eigentlich daran.
Was ist eigentlich, warte, ich guck mal auf die Uhr. Mega. Was ist eigentlich, also wir haben tatsächlich, also es ist, ich kann dir sagen, es ist kein langweiliger Podcast, weil ich mich nicht gelangweilt habe dabei und weil die Zeit sehr schnell vergangen ist.
Okay, gut.
Reden wir noch kurz was Privates für die Öffentlichkeit. Ich besitze ja eine Simson Star. Das ist ein sehr altes Motorrad.
Moped.
Was allerdings 70 fahren kann, weil es nämlich, da gibt es so eine Regel, die müssen nicht 49 Kubik haben, wenn sie älter sind als, damit, weil das irgendwie so ein historischer Bestand, wie so ein altes, es darf nicht darin rumgehen.
Bestandsschutz,
genau. Ja. Und du hattest mir, als wir hier durch deine Räume gelaufen sind, erzählt, dass hier eben auch Motorräder gebastelt und rumgewerkelt werden kann, und das Ding steht seit 3 Jahren bei mir auf dem Hof unbewegt. Und dann zeigtest du auf einen Kollegen, der so mit Batterien rumexperimentiert. Und während du gerade erzählt hast und ich nicht konzentriert war, habe ich darüber nachgedacht, warum baut man nicht die Star? Kann man da einen Elektromotor draus? Kann man daraus ein Elektromoped machen?
Ja, klar.
Das würde ich sehr gerne mit dir machen.
Das fragen wir den James,
ja.
Der bei einem Rollerflottenanbieter arbeitet und sich um die Akkus kümmert. Und für so eine Projekte bin ich auch total offen. Also dieses Kreuz und also verschiedene ja. Genres mischen, das ist auch total geil.
Wie geil wäre das bitte? Weil diese ganzen Simsons, die haben ja so ein Ruf, also für die, die es nicht wissen, Simsons sind so, dass das Fortbewegungsmittel der Pubertät der DDR gewesen. Also es sind so kleine Mopeds bis hin zu Motorrädern, es gibt richtige Simson-Motorräder, glaube ich auch.
Na, MZ war dann
MZ das. MZ hieß es ja. Dann genau, und die sind so, die haben so einen Kult erreicht in den letzten 15 Jahren. Also die sind richtig teuer auch geworden, weil der Vorteil nämlich einer Simson ist, die sieht aus wie ein Motorrad, ist aber eigentlich keins. Und die Star, es sieht aus eigentlich auch wie sowas, was die Wehrmacht benutzt hat, um damit irgendwie nach Osteuropa zu fahren. Also so, es ist ein ganz altes Moped aus den 50er, 60ern. Aber die sind so unverwüstlich
Und
haben irgendwas. Also die haben so eine ganz besondere Ausstrahlung. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man die auf E-Motoren umbaut und damit nämlich das größte Problem löst, die tropfen immer, die sind eigentlich nach 3-mal fahren, fällt irgendeine Schraube irgendwo ab und fährt nicht mehr. Und es ist eigentlich total aufwendig, die zu pflegen. Diese Dinger. Und mit E-Motoren ist das ja alles viel weniger pflegeintensiv, wenn die Annahme richtig ist.
Ja, also der Wartungsaufwand ist wesentlich geringer, das muss man schon sagen. Und du kannst natürlich den Motor ausbauen, den verkaufen und dann die Kohle nehmen und mal gucken, wie viel Akkus du dafür kriegst.
Ja.
Und das ist jetzt nicht Plug and Play, aber man kann das bauen.
Und darf man damit dann auch fahren?
Damit dürfte man auch fahren, ja.
Irre. Aber jetzt abschließend nochmal, weil ich sehe auch, dass du frierst, weil es ist doch recht kühl hier.
Nee, ich friere nicht. Ich bin einfach nur, ich tippe mal nervös mit dem Fuß so, aber man hört das, glaube ich, nicht.
Was ist dein Traumauto? Also was ist das Auto, was du in deinem Leben besitzen möchtest und mit dem du auch wirklich fahren möchtest und nicht ausstellen möchtest und deinen Freunden sagen wird, bewundert mich bitte dafür?
Das ist so eine langweilige Frage, die ich nicht von dir erwartet hätte.
Ich möchte es aber wissen.
Und die einfache Antwort ist, das gibt's nicht. Es gibt so viele verschiedene.
Was für eine öde Antwort.
Autos. Ja, es ist eine super öde Antwort, aber.
Warte, lass mich eine kurze Zwischenanekdote nochmal, weil ich hatte nämlich gestern ein Interview mit einer Person, die wir für einen Film interviewen, und die erzählte mir, dass sie sich von ihrem erarbeiteten Geld ein Lamborghini Spider
Huracan.
Genau, ja. Performance gekauft hat.
Ja.
Das sei immer ihr Traumauto gewesen.
Ja.
Und ich hatte so eine ähnliche, eigentlich so eine Antwort, weil ich das ein furchtbares Auto finde. Mit dem du ja nicht mal am Kuhdamm vernünftig fahren kannst, weil da reicht ja schon wirklich ein Kiesel auf der Straße und der reißt die Carbon-Schnauze vorne ab.
Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, wieso man sich so ein Auto kauft. Also wo fährt man so ein Auto, war meine erste Frage. Und sie meinte, sie fährt es auf dem Kuhdamm. Das war's, glaube ich. Ne? Du kannst ja damit nicht mal irgendwie die A10 hochfahren, weil du bleibst einfach überall hängen mit dem Ding.
Nee, also es gibt auch nicht so die eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt ein Fahrzeug, es ist ein Concept Car. Es ist auch auf dem Cover von dem Fast Forward Buch. Das ist der Lancia Stratos Zero. Das ist ein ganz flacher Keil von Gandini, der designt. Vollkommen bescheuert, damit jeden Tag rumzufahren, aber es fährt. Es hat ein Sammler in LA gekauft. Und das ist so ein rollendes Kunstwerk, dass man eigentlich sagen muss, okay, das ist so utopisch und so weit weg. Es hat, glaube ich, es ist für, in meinen Augen, nur 330.000 Euro weggegangen. Es ist eigentlich, also wenn irgendwie hier Bibelkunst für 63 Millionen weggeht, wieso kostet das nur so wenig? Und das hat so viel Geschichte dran. Aber es gibt nicht das Traumauto. Es gibt, und auch Autos, die wahnsinnig teuer sind, zu denen habe ich keine, ich habe dazu keine, keine Beziehung, weil das so weit weg ist und auch mit dem Älterwerden die Autos, die man früher cool fand, die rutschen immer so ein Stück weiter weg und das ist so ein bisschen nervig und ich finde eigentlich so die Brot- und Butter-Autos oder die man mit weniger Geld und Kreativität, also mich würde umbauen, viel mehr interessieren, als ein Auto zu kaufen und das ist jetzt mein Lamborghini und den putze ich nur. Das finde ich super langweilig. Also umbauen ist halt geil.
Lustigerweise habe ich allerdings so ein Auto, du kennst glaube ich sogar mein Traumauto, was ich schon immer mal haben wollte. Ich habe dich dazu auch mal befragt. Kannst du dich noch erinnern, welches es ist? Offensichtlich nicht.
Nee.
Der VW SP2.
Doch, ja, klar.
Weil was ich an Autos mag, sind dann immer die Geschichten, die es dazu gibt. Also der Audi 80, der gebaut wurde wegen der Ölkrise, dass der wenig verbraucht. Das erste Auto, das bei einem Verkehrsunfall dich vermeintlich nicht tötet, weil der Motor nämlich unten rausrutscht und dich nicht in deine Beine und in deinen Oberkörper schiebt bei einem Auffahrunfall. Und der VW SP2 ist, ich finde den Käfer zum Beispiel ein unfassbar ödes Oldtimer. Ich finde den langweilig, den mögen viele, ich finde den aber irgendwie so, der erinnert mich ein bisschen zu sehr immer ans Dritte Reich. Es ist einfach zu krass, es ist einfach für mich so ein Kübelwagen.
Ja.
Sehr viel über Nazis geredet. Na gut, wenn man über Autos in Deutschland spricht, muss man auch...
Du redest immer viel über Nazis, was aber auch richtig und wichtig ist, weil man über Nazis reden sollte.
Und der VW SP2 ist ja ein Käfer mit einem Plaste-Chassis umgebaut in einen Sportwagen, der nur in Südamerika verkauft wurde. Und das finde ich so toll. Ja. Ein 80 PS Sportwagen, der wirklich cool aussieht. Der wirklich nach einem Rennauto aussieht, aber eben niemals ein Rennauto sein wird, weil er einfach zu langsam ist dafür. Und das, irgendwie mag ich das. Und das ist auch dieses, wie nennt man das, Chassis, eben aus, wie heißt denn das?
Die Karosserie aus GFK.
Aus GFK. Ist also wahrscheinlich auch sehr bröckelig, wenn man sich da nicht drum kümmert.
Naja, wenn du irgendwo reinfährst, gehst du halt nicht zum Karosseriebauer, sondern zum Bootsbauer.
Ja. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es in Südamerika so gut verkauft. Also Brasilien ist, glaube ich, eins der Hauptabnehmerländer dieses Autos. Und das war ganz lustig, weil mein Interesse entstand an diesem Auto, als ich vor mehr als 10 Jahren dein Audi gekauft habe und mich dann mal so in dieser Zeit umgeguckt habe, was gibt es da eigentlich noch für Autos. Und dann durch Zufall dieses Auto gefunden habe. Und das hat damals, konntest du das so in Brasilien für 2000 Euro kaufen. So wirklich irgendwie so vollgemooste, irgendein Gecko wohnt da in einem Handschuhfach, wenn es überhaupt ein Handschuhfach hat. Und jetzt ist das Ding, ich habe vor kurzem mal wieder geguckt, 30.000 Euro aufwärts.
Ja, und du solltest einen komplett finden, weil Ersatzteile ist die absolute Katastrophe.
Aber echt, vor 10, 15 Jahren gab es da noch, die gab es einfach noch. So, das war dann so, ich habe hier noch einen, mit dem ich bis vor 10 Jahren noch rum, der steht hier in der Garage rum. Hol ihn ab, wenn du möchtest. Und dann denkt man so, hätte man eigentlich mal machen sollen.
Ist ja noch nie zu spät.
Ist wie bei Bitcoins. Hätte man mal Bitcoins gekauft vor 10 Jahren, hätte ich mir mal den VW SP2 gekauft.
Genau, und wir sind da keine Typen, die sich eine fette Rolex holen, sondern wir kaufen dann halt lustige Autos.
Ich glaube auch, habe schon entschieden, dass ich dieses Leasing jetzt einmal ausprobiere, um das mal abzuschließen, jetzt hier auch in diesem Podcast. Ich werde das 3 Jahre mal durchziehen. 3 Jahre habe ich gemacht.
Ist das ein langweiliger Rahmen für diese Geschichte, mit so einem X2 einzusteigen und wieder auszusteigen?
Okay, dann brechen wir an dieser Stelle.
Jetzt wird er frech, jetzt abbrechen.
Aber ich habe mich entschieden, dass ich danach, um es doch nochmal den Rahmen zusammenzumachen, lieber wieder nach alten, verrückten Autos gucke und lieber das auch erhalte, weil man darf auch nicht vergessen, alte Autos sind auch tatsächlich wie alte Radios, alte Rasierer, sind einfach nicht Kultgegenstände, sondern Kulturgegenstände, die für eine Zeit stehen, die für einen Geschmack stehen und für eine Form des Designs, was durchaus auch unterstützenswert ist und auch erhaltenswert. Also ich finde jetzt Autos das darf man auch schön finden, ohne sich zu schämen. Ich finde, man kann die Klimakrise angehen und alte Autos mögen und du bist eigentlich das beste Beispiel dafür.
Ja, und die alten Autos haben ja einen ganz, ganz, ganz geringen Anteil daran, weil so ein Liebhaber fährt ein paar Kilometer im Jahr und es gibt Denkmalschutz für Häuser und es gibt Museen, die voll mit Produkten sind und Autos gehören irgendwie dazu. Und
ich bin mal gespannt, ob ich einen Shitstorm klein für diesen Podcast bekomme, weil es gibt natürlich auch berechtigte Gründe, komplett gegen all das zu sein, was wir beide besprochen haben, aber es ist mir echt egal.
Und wir haben ja gesagt, dass wir im Notfall darauf verzichten würden, um den Planeten zu retten.
Genau. Achso, eins wollte ich noch sagen. Das mache ich, glaube ich, bei Instagram. Oder mache ich es jetzt hier gleich? Ich habe nämlich in dieser ganzen Shitstorm-Debatte auch um diese Person herum, die wir beide kennen, der ein Auto-Fan ist, ein Porsche-Fan. Ja. Und dieser Mann benutzt ein Wort. Und ich wollte kurz vielleicht reden wir beide noch drüber, ich weiß nicht, ich sage einfach schnell das Wort. Er sagt zu den Menschen, die sich über das aufregen, was er sagt, sie seien von Boko Haram. Ich plädiere stark dafür, dieses Wort nicht zu benutzen, weil es erinnert ja an Boko Haram,
ja,
eine islamistische Terrororganisation in Westafrika, und ich finde das so übel von diesem Typen, die Assoziationskette von Menschen, die sich darüber aufregen, dass man eben Autos nicht mehr fahren sollte oder also Gegner des benzinverschwendenden Autofahrens als Boko Haram zu bezeichnen oder Leute, die sich über Sexismus aufregen oder über das Gendersteinchen. Ich finde das so fehl am Platze, diese Bezeichnung. Eine Organisation zu benutzen, die in Schulen geht, 900 Mädchen entführt, sie vergewaltigt und tötet. Ich bin da nur wütend geworden heute früh. Man merkt es vielleicht gerade. Wir steigen einfach so aus diesem Podcast aus. Max, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
Vielen Dank für die Einladung.